zweiten Johannesbrief. Erster Johannesbrief. Letzte Woche war das Thema Freude. Dass wir uns freuen müssen und wie wir das machen können. Heute geht es weiter. Johannes schreibt weiter, was seine Gedanken sind. Und die Predigt heute heißt: Glaube, bekenne und vertraue. Glaube, bekenne und vertraue. Ich habe hier eine coole Präsentation vorbereitet. Die kommen. Jawohl. Super. Den Text lautet so. Das ist Elberfelder. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und Wandel in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihm, Gott, zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Kapitel 2. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. König David war einer von den besten Königen Israel. Hat sehr gut gemacht. Israel gibt so groß wegen ihm. Er war ein Mann nach Gottes Herzen. Aber er hat einen krassen Fehler gemacht. Und zwar, er hat Bathsheba gesehen, sie hatte einen Mann. David hat sie genommen und dann Urias, der Mann von der Frau, getötet. Und dann David hat einfach so weitergelebt, wie nicht passiert würde. Aber weil er das nicht bekannt hat, weil er diese Sünde versteckt hat, sagt er das Folgende. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch meine Schreien den ganzen Tag. Das war eine von mehreren, aber eine von den Konsequenzen von Sünde. Sünde zu verstärken, hat ihn drin kaputt gemacht. Sünde im Herzen, Sünde überall ist gefährlich. Ist gefährlich. Schuld und Scham kommen. Und natürlich Schuld und Scham wollen wir nicht fühlen, nicht weiterteilen, das wollen wir verstecken. Das ist nicht schön, was da kommt. Aber am Ende kam ein Prophet zu ihm und er merkt seinen Fehler, er kommt runter und sagt, Gott, es tut mir leid, hat lange geweint, hat sich bereut und dann hat er Vergebung empfangen. Hat er Vergebung empfangen. Die Passagen, die wir uns heute ansehen, stehen im Kontext einer Gemeinde, die schon eine alte Gemeinde war. Die Gemeinde gab es schon viele Jahre, hatten schon mehrere Generationen als Christen gehabt. Aber jetzt irgendwie ist Tradition geworden. Ja, wir gehen einfach in der Stunde. Wir haben immer so gemacht. Gehen wir einfach. Warum? Weiß ich nicht, aber wir gehen. So ungefähr war in dieser Gemeinde. Und andere Sache, die auch wichtig ist, gab damals eine Philosophie und diese Philosophie hat Sünde anders erklärt. Er relativisiert die Sünde. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, das gibt nicht. ja, Sünde, nee. Aber wenn wir die Geschichte von David lesen, können wir das sagen, dass Sünde nicht schlecht ist? Natürlich nicht. Sünde ist schlecht. Sünde ist falsch. So wichtig war für Johannes, dass Sünde schlimm ist, dass er achtmal das Wort Sünde geschrieben hat. Sünde, 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 Sünden, gesündig, sündig, sündig, Sünden. Kann sein, dass Johannes etwas über die Sünde sagen will? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Johannes erwähnt in dieser Passage: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Letzte Woche war, damit ihr Freude habt. Nur heute, Zentralthema, damit ich ihr nicht sündigt. Er sagt auch, meine Kinder. Das zeigt einfach, wie wichtig für ihn war, das zu sagen. Er redet über Sünde, was ist Schwieriges. Aber er fängt so an, meine Kinder, meine Kinder. Er will nicht, dass wir uns selber kaputt machen. Johannes wusste, wie schlimm Sünde ist und wusste, dass gerade das Thema Sünde nicht so relevant war. Und er schreibt, ey, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, weil ich weiß, wie gefährlich das ist, wie ihr eure Leben kaputt, zerstört macht mit Sünde. Und weil Sünde so gefährlich ist, für uns heute noch, gibt er uns 3 Gegenmittel für unsere Umgebung mit der Sünde. Sünde gab damals, Sünde gibt heute. Was machen wir damit? Mit Sünde. Erste, was Johannes uns sagt. Jetzt sollte großer Glaube kommen. Aber ja, er sagt uns, Glaube. Glaube. Erste Gegenmittel gegen Sünde ist Glaube. Aber kann man falsch glauben? Kann man falsch glauben? Also ich glaube, dass hier alle richtig glauben, aber ist es möglich, falsch zu glauben? Jetzt kommen. Ja, funktioniert nicht so ganz. Ja, such mal, wo die Buchstaben in Rot kommen. Okay. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann das hilft auch. Vers 6, 8 und 10. 3 Verse. 6, 8 und 10. Schaut mal in eure Bibel, eure Handy, wo ihr Bibel habt. Vers 6, 8 und 10. Beschreiben jemanden, der es wahr vorgibt zu glauben, dessen Taten aber nicht mit seinen Worten übereinstimmten. Johannes redet hier über Leute, die gesagt haben, ja, ich gehöre dazu. Ich komme in der Gemeinde. Ich komme in Gottesdienst. Ich gehöre dazu. Ich bin Teil. Aber wenn wir sein Leben sehen, sieht nicht so aus, wie sie Christen sind. In Vers 6 heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und in der Finsternis wandeln, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Gemeinschaft mit Gott zu haben, bedeutet, seine Worte zu kennen und sie zu befolgen. Menschen, die ihren sündigen Zustand vor Gott nicht anerkennen, bringen ihr Leben nicht mit Gottes Wort in Einklang, sondern leben einfach, wie es ihnen gerade passt. Sie leben in der Finsternis. Stell dir vor, du machst einen Videoruf mit jemandem. Und dann, die andere Person hat einfach Kamera aus, Mikrofon aus. Und du redest und du redest und du redest. Und manchmal du machst so eine Frage. Ja, und so. Und was denkst du? und kommt nichts. Und dann du redest weiter, ja, vielleicht hat nicht gehört, du redest weiter. Und dann kommt andere Frage. Und so war es und wie war es für dich? Keine Antwort. Am Ende, du natürlich, die mit dieser Person sprichst, merkst, oh, das, hier funktioniert etwas nicht. Also, ich versuche mich zu kommunizieren und komme ja keine Antwort. Es ist nicht, dass du nur einen Fehler machst. Es ist nicht, dass du nur so, dass die andere Person einfach einmal nicht gehört hat. Die Person hat kein Interesse an dich. Obwohl, dass sie da ist, dass sie sagt, ja, ich bin da. Theoretisch. Die Person ist nicht für dich da. Das ist nicht nur ein kleiner Fehler. Das ist Widerspruch. Genau das sagt Johannes. Wenn du sagst, dass du mit Gott lebst, in Licht lebst, aber deine Beziehung zu Gott sieht so aus, dass du auf ihn nicht hörst, dass du dein Leben nicht anpasst, von was die Bibel sagt, und du lebst dann im Finsternis. Und dann kannst du alles sagen, was du willst, aber Christ bist du nicht, sagt Johannes. In Vers 8 heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Es ist nicht so, dass sie nicht Schlechtes tun, sondern dass sie es nicht als etwas Schlechtes erkennen. Die Menschen, die hier Johannes meint, sind Menschen, die einfach nicht merken, dass sie machen, falsch ist. Irgendwie, wenn jemand sagt, ey, das war falsch, sie sagen, so falsch war es auch nicht. So schlecht ist das auch nicht. Du kannst erklären, wie schlecht Sünde ist, Lüge ist, Lästern ist. Und sie sagen, so schlimm ist das auch nicht. Diejenigen, die ihre Sünde nicht erkennen, betrügen sich selbst. Auch wenn sie sagen, dass sie Christ sind, sind sie in Wirklichkeit nicht. Ein Christ erkennt Tag für Tag seine Sünden. Schließlich heißt in Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihm, Gott, zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Das Wort Gottes konfrontiert uns mit unserer Sünde. Er zeigt uns alle die Wege, auf denen wir Gott und anderen und unsere Nächsten verletzt haben. Wenn jemand das leugnet, beschuldigt er Gott der Lüge. Wenn jemand es wagt zu sagen, er sei kein Sünder, leugnet er die Wahrheit Gottes und hat damit das Evangelium abgelehrt. Also, Johannes hier will einfach ganz klarstellen, wer gehört dazu und wer nicht. Und sagt einfach, die kein Christ sind, obwohl dass sie sagen, dass sie Christ sind, leben mit der Sünde so, wie Sünde nicht wäre. Ist für sie Sünde egal. Sie finden sie nicht so schlimm. So ist für diese Gruppe. Kann man falsch glauben? Absolut ja. Wenn du so glaubst, dass du denkst, Sünde ist nicht so schlimm, Sünde gibt nicht, du glaubst falsch. Sie damals, in der Zeit Johannes, haben falsch geglaubt. Nicht alle, aber manche. Und manche waren sogar in der Gemeinde. Wenn du in der Finsternis lebst, dich selbst betrugst und Gottes Wahrheit leugnest, dann liegt das daran, dass du nicht an das Evangelium glaubst. Punkt. Punkt. Ist klar, ist hart, aber ist so. Aber dann, was bedeutet es, richtig zu glauben? Was bedeutet richtig zu glauben? Im Gegensatz zu denen, die falsch glauben, erwähnt Johannes nur diejenigen, die im Licht leben, also diejenigen, die richtig glauben. Vers 7 beginnt mit, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Das Licht leuchtet. Dieses Licht zeigt uns deutlich, was falsch ist. Wir haben die Fähigkeit zu verstehen, was Gott und andere verletzen. Die sind nicht perfekt, aber wir kapieren. Oh, das ist nicht schön. Indem wir das Gute und das Böse erkennen, versuchen wir, unser Leben mit Gottes Wort in Einklang zu bringen. Oh, die Bibel sagt, das soll ich vielleicht nicht lästern. Und ich habe früher so oft falsch, schlecht über meine Geschwister geredet. Und jetzt verstehe ich, dass das falsch ist. Tut mir schwer, aber ich versuche, das nicht weiterzumachen. Deshalb heißt es, im Licht wandeln, sagt er. Im Gegensatz zu Gott, der Licht ist. Schau mal, und hier dem Willen ist krass. Gott ist immer ein Licht, sagt Johannes. Aber wir müssen in Licht was? Wandeln. Was zeigt das? Wir können auch in Dunkelheit wandeln. Wir Christen, jetzt redet er über Christen. Und er sagt, ihr müsst aktiv im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist. Wenn wir in Dunkelheit wandeln, dann Lüge, Egoismus, Zorn, Neid, Ungehorsam, Hass gehört dazu und wir leben damit. Wenn wir in Licht wandeln, dann kommt die Wahrheit, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte. Also, er sagt, die Christen versuchen zumindest im Licht wandeln. Schaffen nicht immer, aber versuchen im Licht wandeln. Die anderen, die er früher meinte, sind immer in Dunkelheit und ist für sie Dunkelheit sogar normal. Ja, normal, Sünde gibt nicht. Wenn du Christ bist, du siehst den Unterschied zwischen was gut und was falsch ist. Aber hier muss ich eine sehr wichtige Klarstellung machen. Wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist und erkennst, dass Gott heilig ist, erkennst du auch, dass es keine Chance gibt, keine absolute, keine Chance gibt, dein Leben so mit Gott in Einklang zu bringen, dass er dich annimmt. Ich versuche natürlich im Licht zu wandeln, aber ich versage immer wieder. Ich weiß, dass ich das nicht kann. Ich weiß. Nächste Folie. Im Licht zu leben bedeutet also, zu akzeptieren, dass du dein Leben nicht verbessern kannst, sondern dass jemand es bereit für dich verbessern hat. Im Licht zu leben bedeutet, das Evangelium anzunehmen. Nicht, dass du selber das machst, nicht, dass du selber irgendwie in Licht kommst. Das können wir nicht. Versuchen wir, aber können wir nicht. Aber Evangelium ist so schön, weil schon fertig zu dir kommt. Jemand, die schon perfekt gelebt hat, die keine Sünde getan hat, er hat diese coole Sachen, die er getan hat, einfach gepackt und dir fertig gegeben. Wenn du an Jesus glaubst, bekommst du seine Gerechtigkeit, seine guten Taten, seine Sieg, automatisch, alles komplett. Alles, was du brauchst, kriegst du sofort. Bah. Evangelium. Evangelium ist nicht eine Schritt-für-Schritt-Sache. Es ist nicht, dass du ein Teil Evangelium bekommst, nur ein bisschen Evangelium. Und dann musst du auf jeden Fall schaffen und arbeiten und irgendwie kämpfen, dass du komplettes Evangelium hast. Und dann vielleicht wirst du gerettet. Nein, Evangelium ist etwas fertig, etwas Komplettes. Du bekommst das Evangelium oder nicht. Und wenn du es bekommst, bist du Christ. Christus, der Heilige, der nie gesündigt hat, hat stellvertretend für uns die Strafe bezahlt, die wir für unsere Sünden verdienen hätten. Evangelium. Vers 7 fügt außerdem hinzu, wenn wir im Licht wandeln, was ich gerade gesagt habe, im Licht wandeln heißt, das Evangelium nehmen und damit versuchen, im Licht zu wandeln, wenn wir so machen, haben wir Gemeinschaft miteinander. Konsequenz. Da wir nun klar erkennen, was Sünde ist und wie zerstörerisch sie ist, wollen wir uns von ihm abwenden. Das bedeutet, dass wir anfangen, gegen Zorn, Groll, Hass, Stolz, Lügen und so weiter anzukämpfen. Warum? Weil wir das sehen können. Wir sehen, wie schlimm das ist und wollen wir nicht mehr. Das führt unweigerlich dazu, dass wir eine bessere Beziehung zu unseren Glaubensbrüdern haben und vor allem Gemeinschaft mit ihm suchen, mit ihnen suchen. Wer in Sünde lebt, will keine Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich liebe meine Lügen, ich liebe meine Hass, ich liebe meine Stolz. Und ich sehe das nicht so, wie schlimm wäre. Und wenn ich mit Christ bin, sie irgendwie sagen, dass das Sünde ist. Das will ich nicht. Dann will ich keine Gemeinschaft haben, mit die so denken. Aber wenn du weißt, oh ja, das ist falsch. Es tut mir leid. Sorry. Dann natürlich, du willst mit anderen Christen, die genauso wie du leben. Weil du kannst von denen lernen, Hilfe kriegen, eine Umarmung kriegen, wenn alles schief läuft. Sie verstehen dich. Sie kämpfen gegen die gleichen Sachen wie du. Und du willst nicht allein sein. Du willst Gemeinschaft haben. Schau dir die Form des Kreuzes an. Jesus hat die vertikale Beziehung zwischen Gott und den Menschen wiederhergestellt. Und folglich werden auch die horizontale Beziehung zu unseren Brüdern wiederhergestellt. Wo früher Hass war, ist jetzt Vergebung. Wo früher nur Lästerung, destruktive Kritik war, ist heute Ermutigung, konstruktive Kritik. Wir schaffen das nicht immer, aber wir versuchen zumindest. Und wir verstehen, was falsch ist. Eine zurück, ja. Wer richtig an Gott glaubt, lebt im Licht und hat Gemeinschaft mit anderen Christen. Nochmal. Wer richtig an Gott glaubt, lebt im Licht und hat Gemeinschaft mit anderen Christen. Aber, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, merke ich, dass ich, obwohl ich versuche, alles richtig zu machen, immer wieder der Dunkelheit nahe kommt. Immer wieder sündige, immer wieder Fehler mache. Die Frage ist also, was tun wir, wenn wir wieder sündigen? Wir leben im Licht. Wir verstehen, okay, das ist richtig, das ist falsch. Evangelium, komplette Paket, will ich, jawohl. Will ich Gemeinschaft, super. Habe ich es trotzdem falsch getan? Habe ich es trotzdem wieder über jemanden lustig gemacht, jemanden gelästert, eine Lüge gesagt? Warum? Ist es schwierig? Was mache ich? Johannes antwortet mit einem Wort und zwar: Bekenne. Bekenne. Am Ende von Vers 7 heißt es: Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. In Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Sünden zu bekennen, ist wie ein Kind, die weiß, oh, mein Papa hat gesagt, ich darf nicht mit seinen Werkzeugen spielen. Aber er macht trotzdem. Und dann er macht es und wenn er spielt, ist er verletzt. Tut weh, kommt Blut, bisschen Blut raus. Und er weiß, oh je, mein Vater hat mir gesagt, dass das ich machen sollte und jetzt macht auf jeden Fall Sinn. Oh, Mann. Und er geht zum Vater und sagt, Vater, ich weiß, dass du es gesagt hast. Ich weiß, dass du recht hast. Das, was du sagst, am besten ist. Ich weiß. Und habe ich trotzdem gemacht. Es tut mir leid. es tut mir leid. In dem Moment, der Vater schaut sein Kind und sagt, kein Problem, kein Ding. Putzt diese Verletzung, eine Wende drauf, umarmt sein Kind, küsst ihm Stirn und sagt, alles gut, Tom. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist Bekennung. Ein Kind Gottes bekennt Gott jeden Tag seine Sünden und empfängt jeden Tag seine Vergebung, Gottes Vergeben und seine Annahme. Das Bekenntnis ist entscheidend, um im Licht leben zu können. Jedes Mal, wenn wir sündigen, kehren wir Gott den Rücken zu, entfernen uns freiwillig von ihm und führt nur zu Selbstzerstörung und zu einem leeren, sinnlosen Leben. Das Bekenntnis ist wie der Stock, den der Seiltänzer benutzt, um nicht in den Abgrund zu stürzen. Also, wie dem Wild. Ich versuche, im Licht zu wandeln. Wenn ich runterfalle, komme ich in Dunkelheit. Das will ich nicht. Wenn ich, wie David, weit von Gott lebe, das macht mich kaputt, meine Beziehungen kaputt, will keine Gemeinschaft haben. Ich fühle mich schlecht, aber ich will im Licht wandeln. Und ich kämpfe und dann zünde. Oh nee, aber ich habe dieses Stück, boah, bekenne Gott, es tut mir leid, ich weiß, boah, jawohl, und kann weiterlaufen. Wieder Sünde. Und dann, ey Gott, ich weiß, Gott, es tut mir leid, ich weiß, das falsch ist, boah, weiter und weiter und weiter. Das ist eine Hilfe für uns, im Licht wandeln zu können. Sonst wäre unmöglich. So wäre unmöglich. Es gibt jedoch Momente, in denen es schwer fällt, diese Wahrheit zu glauben. Ich selbst habe mich schon oft mit mir selbst fertig gefühlt, völlig unwürdig, mit Gott zu nähern, schmutzig und schuldig. Ich konnte nicht beten. Ich weiß, ja, bekenne, aber ich bin fertig von dieser Bekenne. Ich mache wieder Sünde und wieder Sünde und wieder Sünde. Kann nicht mehr. Bestimmt Gott hat keinen Bock mehr auf mich. Ja, klingt schön, bekennen, aber hat das keine Grenze? Ist Gott nicht fertig? Ich von mir selbst bin fertig. Auch Johannes hat über diese Möglichkeit nachgedacht. Er wusste, oh, das klingt so schön, um wahr zu sein. Deshalb schreibt er: Wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ich lese das nochmal, weil jetzt macht mehr Sinn, von was wir bis hier gehört haben. Ich will keine Sünde machen, ich versuche in Licht zu wandeln, ich mache trotzdem Sünde, es ist schwierig, ich bin fertig mit mir selbst. Und dann Johannes schreibt, und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jesus sitzt nicht im Himmel und versucht, einen widerstrebenden Vater, einen sentimentalen Bitte zu überzeugen. Oh, Vater, schau mal dein Kind. Er versucht, im Licht zu wandeln, aber er schafft nicht. Er ist ein bisschen dumm. Vergib ihm, bitte. Nochmal, nochmal. Vielleicht noch eine Chance, bitte. Und dann Gott, weiß es nicht. Was hat er gemacht, um eine Vergebung zu bekommen? Nein, ist nicht so im Himmel. Vielmehr legt Jesus einen perfekten Rechtsfall vor. Er ist Jesus Christus, der Gerechte. Und sein Argument ist sein eigenes Werk am Kreuz. Christus kann sagen, dass er bereits das Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen. Und der dort gestorben ist, den wir hätten sterben sollen. Deshalb wäre es ungerecht. Hört dazu. Wäre doch
ungerecht, zweimal die Strafe für dieselbe Sünde zu fordern. Nach dieser Logik bietet Christus nicht nur um eine Gnade. Er fordert Gerechtigkeit zugunsten des Gläubigen. Und das tut er so oft wie nötig. Das ist krass. Das ist krass. Warum kann ich vertrauen, dass, obwohl das so oft wie möglich runterkomme und dass sogar ich mich selbst fertig bin, wie kann ich vertrauen, dass Gott trotzdem mich vergibt, weil wir einen Anwalt haben. Und dieser Fall ist perfekt. Und es ist nicht nur ein Anwalt. Er ist ein wirklich guter Anwalt. Das sogar er sagt. Und er ist, Vers 2 von Kapitel 2, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein, aber für die unsere, sondern auch für die ganze Welt. Jesus, der vor Gott einen makellosen Fall vorbringt, unsere, seine, bringt auch den unwiderlegbaren Beweis mit, dass wir unschuldig sind. Natürlich, ein Anwalt braucht Argumenten. Was sind diese Argumenten? Er steht vor dem Vater und sagt, Vater, schau meine Hände. Schau meine Füße. Schau her. Er ist unschuldig, weil ich schon alles bezahlt habe. Alle seine Sünden wurden bezahlt. Du, der an Jesus glaubt, du bist unschuldig vor Gott, weil Jesus für dich gestorben ist. Und er kommt vor dem Vater und sagt, er ist gerecht. Ich habe schon bezahlt. Es war einmal eine Strafe, geht nicht. Nur einmal gibt eine Strafe und die Strafe habe ich bezahlt. Danach hat Gott, der gerecht ist, keine andere Wahl, als uns für unschuldig zu erklären. Und all das steht jedem Menschen zur Verfügung, ohne Ausnahme. Deshalb habe ich meine Predigt mit Glaube begonnen. Denn wenn du glaubst, und diese Wenn ist riesig, wenn du glaubst und im Licht lebst, Konsequenz, wirst du zum Nutznießer des besten Anwalts. Das ist schön. Das ist wunderschön. Die Sichtweise, Glaube, Bekenne, Vertraue, ist für jeden von uns sehr wichtig. Denn Sünde bringt immer wieder Schuld und Scham mit sich. Immer wieder. Immer wieder. Zum Beispiel fiel es mir oft schwer, mich Gott zu nähern, weil meine innere Stimme sagt, ich habe so oft versagt, ich bin es nicht wert, mich ihm zu nähern. Ich bin fertig von mir selbst. Diese Sünde kommt immer wieder. Ich mache immer wieder Fehler. Ich fühle mich so schlecht, dass ich denke, Gottes Barmherzigkeit sei schon aufgebraucht. In solchen Momenten habe ich mich selbst gehasst. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Vielleicht hast du mal das auch Gefühl. Oh, ich kann nicht. Ich bin fertig mit mir selbst, mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden. Aber wenn dein Gewissen dich anklang, antwortet so. Wenn diese Gefühle zu dir kommen, wenn du denkst, ah, ich bin einfach schlecht, ich kann nicht, sag so bitte. Ja. Weiter. Zurück. Dann zurück. Vielleicht ein paar Folien, aber kein Problem. Einfach zurück. Antwortet so. Ja, ich bin ein Sünder. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Aber die Schuld hat nicht mehr das letzte Wort. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein Anwalt. Vertraue. Wenn du in diesem Punkt bist, dass du keinen Bock mehr hast auf Sünde, auf dich selbst, glaub, vertrau. Ja, ich bin Sünder. Ja, ich weiß. Aber Jesus hat für mich gestorben. Er hat meine Strafe bezahlt und ich bin gerecht. Und deshalb komme ich vor dir und sage Entschuldigung. Aber manchmal habe ich auch andere Anwälte für Gott gebracht. Einen anderen Anwalt, der mich vor Gott verteidigt statt Jesus. Jetzt kommt die Folie mit die Anwalt wieder. Zum Beispiel, Anwalt gutes Leben, Anwalt ein guter Ruf, unsere Erfolge, schaffe, schaffe und so weiter. Warum? Irgendwie für unsere menschliche Natur macht keinen Sinn, dass es so einfach ist. Wir wollen auf jeden Fall etwas in unsere Hände mitbringen. Okay, Gott, ich weiß, dass ich versagt habe, dass ich Sünde getan habe oder ich weiß, ich brauche deine Hilfe für eine Prüfung und ich habe nichts außer Sünde. Nee, zuerst muss ich Bibel lesen. Ja, lese ich Bibel. Okay, jetzt muss ich in den Dienkreis gehen oder in die Jungschau oder Hauskreis machen. Ja, okay, jetzt darf ich zum Vater, weil ich habe schon ein paar coole Sachen gemacht. Jetzt kann ich vor ihm kommen. Jetzt, er muss mich akzeptieren. Problem. Wir haben hier zwei große Probleme. Erste, diese andere Anwälte können für Gott nicht für uns tun. Dass du viel Macht, dass du Bibel liest, deine guten Werken bringt gar nicht vor Gott. Und andere, es ist noch schlimm. Was passiert, wenn du deine Anwälte verlierst? Irgendwie für dich war immer so, ja, ich arbeite in der Gemeinde, ich mache Jungschau, ich putze, ich helfe immer bei jeder Veranstaltung in der Gemeinde und deshalb irgendwie, ich darf vor Gott kommen. Er muss mich akzeptieren und wenn ich bete, er muss mich hören und mich segnen. Ich habe was Cooles gemacht. Aber es ist oft so, das kam eine Zeit, wo du gar nicht mehr in der Gemeinde machst, wo du die Sachen, die deine Anwälte waren, verlierst. Und dann die Schuld und Scham ist so groß in dir, in uns, dass wir auf keinen Fall vor Gott kommen können, weil wir nichts im Hände haben. Aber weißt du, genau darum geht es. Gott will gar nicht von dir. Gott will, dass du mit leeren Hände vor ihm kommst und einfach sagst, Gott, ich habe nichts, aber ich glaube an Jesus. Ich habe nichts, aber ich glaube an Jesus. Er ist mein Anwalt. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist mein gutes Werk. Er ist würdig. Er ist mein Anwalt. Die Wahrheit ist, dass wir Gott nicht mitbringen müssen. Nur Jesus. Nur in ihm sind wir vor Gott würdig. Heute, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Dich wie David zu verstecken am Anfang und dann einfach dich kaputt machen zu lassen, von drin, von Herz, oder zu Gott zurückkehren. Deshalb, ich wiederhole das. Glaube an das Evangelium. Glaube, was Jesus für dich getan hat. Vertraue auf Christus. Vertraue an Christus. Sorry, das war dritte. Bekenne deine Sünde. Du glaubst, du akzeptierst das Evangelium, dann du weißt, du machst Fehler, du bekennst deine Sünde, bekommst du vergeben und wenn du glaubst, ey, das irgendwie reicht nicht, vertraue auf Christus, für was er für dich getan hat. Denn nur in ihm gibt es Vergebung. Nur in Jesus gibt Vergebung der Sünde. Jetzt will ich dir 2 Minuten, 1 Minute geben, damit du schreibst in deine, wie heißt das Ding? Deine Heft, genau. Die Gedanken, die du heute mitbringen willst und auf jeden Fall nicht vergessen willst. Schreib einfach. Vater im Himmel, zuerst danke, dass du auf diese Welt gekommen bist und für uns gestorben bist. In meinem Platz, für meine Sünden. Danke für diesen Text, wo ich lernen kann, dass ich kann immer wieder zu dir kommen und deine Vergebung empfangen. Und dass du immer bereit bist, mich zu vergeben. Und danke, dass diese Vergebung nicht nur eine leichte Vergebung ist, sondern mit einer krassen Basis. Für was Jesus getan hat. Hilf uns alle zu vertrauen, dass Jesus unser Anwalt ist. Und dass wir gar nicht mehr brauchen als Jesus. Jesus, danke dir, weil das nur möglich ist, weil du für uns gestorben bist, weil du für uns geleidet bist. Gott, danke, dass du wie ein Vater uns immer wieder annimmst, umarmst, küsst und sagst, dass du uns liebst. Vergib unsere Sünden und hilf uns, jeden Tag vor dir kommen und sagen, Gott, ich habe wieder Fehler getan, vergib mir. Hilf uns, in Licht zu wandeln, wie du im Licht bist. Hilf uns, weit von der Sünde zu laufen, weil Sünde so schlecht und schlimm ist. Und danke, dass du jeden Tag bei uns bist. Amen.